Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Fusecast. Hallo Britt, da bist du wieder.
Hallo, ich tanze schon hier vor dem Mikro.
Hast du jetzt Zeit gefunden mal für mich?
Ja, ich hab mir extra Zeit genommen für dich, Dennis.
Ah, ja.
Für dich und für unsere Hörer.
Ach Mensch, und Hörerinnen. Ja, genau. Wollte ich gerade sagen, genau. Ja Mensch, viel zu tun gerade, ne? Was, oder? Wie?
Ja, also ich sag mal so ein Film, der fertig ist, ist halt nie ganz fertig, sondern man findet immer noch Sachen, die noch verändert werden müssen und dadurch ist das so eine Endlosschleife. Und ich bin immer einfach froh, wenn das wirklich irgendwann abgehakt ist. Aber es wird wieder ruhiger.
Das ist ja auch mit Filmen so, die schon uralt sind, ne? Also siehe Fight Club gerade. Ich weiß nicht, hast du das mitbekommen?
Stimmt, die haben das Ende geändert in China, ne?
Ja, genau. Da gewinnt die Polizei.
So, okay. Das ist wirklich so. Wie alt ist der Film? Also der ist doch schon
Mitte 90er.
Ja,
so, ist was ist so auf jeden Fall. Ne? Also der, weiß ich, 25 Jahre ist der locker.
Ja. Ja. Und dann halt schön nochmal, das ist ja gar kein gutes Ende.
Nee, das ist natürlich, die Polizei gewinnt immer. So, das ist, glaube ich, die Message davon. So, aber man spricht ja nicht über den Fight Club, deswegen.
Nee. Genau, machen wir das jetzt auch nicht.
Genau, ja. Ich habe gleich noch, also nach dieser Aufnahme, heute am Mittwoch, habe ich gleich noch ein Interview. Mhm, tatsächlich. Zeal and Ardor.
Wer?
Zeal and Ardor. Sagt dir nichts?
Nee, sagt mir absolut nichts.
Ist total geil.
Okay.
Nee, ist wirklich. Ich habe ja tatsächlich mit hier Violet Cold letztes Jahr mein Herz für Black Metal entdeckt, so ein bisschen. Ne?
Also, verrückt auch, ja.
Für ja, dich. Komplett. Das ist halt auch wieder Black Metal. Aber mit einem Twist. Also es ist eigentlich ein Ein-Mann-Projekt von Typen aus der Schweiz, Manuel, der halt, beziehungsweise der ist Schweizer und ich glaube halb Amerikaner, hat auch lange in New York gelebt und der macht so eine Mischung aus Black Metal und Gospel.
Jodelt er auch?
Nee, das macht er nicht. Darauf hätte ich auch gewartet. Finde ich aber mega spannend. So, also auf dem das Ganze ist wohl entstanden durch so ein Gag. Also der hat irgendwie auf einem Internetforum-Ding irgendwie immer so geschrieben: so, ey, sag mir zwei Genres und ich mache euch in 20 Minuten einen Song raus.
Okay.
Und da fielen wohl zwei Begriffe. Den einen werde ich jetzt hier nicht wiederholen und der andere war Black Metal. Und daraus ist dann irgendwie diese Band entstanden oder dieses Projekt entstanden, dass er mehr oder weniger komplett alleine irgendwie einspielt bis aufs Schlagzeug. Und hat auch ein ganz interessantes Konzept liegt dem Ganzen zugrunde. Also der erzählt quasi so eine alternative Realität, in der die Sklaven in den USA nicht zum Christentum gefunden haben, sondern sich an Satan gewandt haben, um halt ihre Ketten dazu abzuwerfen irgendwie so. Ja.
Okay. Also ich meine, Black Metal und Gospel ist auf jeden Fall noch mal.
Ist wild.
Wild, ja.
Also es ist wirklich wild. Ich wusste das immer, dass es den Typen gibt und so, das ist schon das dritte Album, das jetzt erscheinen wird im Februar. Ich wusste, dass es den gibt und dass das diese wilde Mischung war. Ich habe mir das halt nie wirklich angehört, weil ich dachte, ey, Gospel, ne? Und Black Metal, Und dann habe ich jetzt in der Vorbereitung für das Interview, ich will nie wieder was anderes hören.
Das ist das Klassische, was ich meine, wenn ich immer sage, dass das Fuse einen halt auch oft dazu bringt, Sachen zu hören, die man sich vielleicht gar nicht anhören würde normalerweise. Also wenn du jetzt zum Beispiel Reviews rumschickst, also CDs zum Reviewen rumschickst oder fragst, ey, hast du noch mal Bock auf die und die Band? Man kennt die eigentlich gar nicht. Dann lernt man irgendwie doch noch ein bisschen offener für solche Sachen zu sein und sich auch drauf einzulassen.
Ey, das hatte ich gerade mit so einer indischen Band namens Bloodywood. Da habe ich auch Markus, der hier fürs Fuse schreibt, dem habe ich die geschickt und im Review steht halt auch so, als er gelesen hat, irgendwie, was das ist, war er so ein bisschen so, was soll ich denn damit? Und er schloss dann damit so, dass es Platte des Jahres für ihn ist. So,
ne?
Und sowas finde ich halt total geil, wenn das funktioniert, wenn das irgendwie, das macht halt auch den Spaß irgendwie am Fuse aus tatsächlich. So, man kann so ein bisschen den Weihnachtsmann spielen, ne? So den Leuten immer Sachen schicken, von denen man denkt, das könnte was für die sein. Und wenn es dann wirklich funktioniert, ist das immer total cool.
Da freue ich mich. Da bringt es ja auf jeden Fall was. Du hast jetzt ja auch diese Radiofolgen rausgebracht mit den News.
Genau.
Das bringt es halt auch wahrscheinlich mehr, dass dann die Songs direkt dahinter sind, sodass man sich sowas direkt anhören kann, auch wenn man die Band nicht kennt. Ich meine, man kann es ja immer noch skippen, wenn es einem nicht gefällt.
Genau.
Aber man kommt dann einfach die Motivation ist eher da oder man braucht die Motivation noch nicht mal, sich den Song anzuhören. Weil bei mir ist es oft so, ich höre dann, wie Leute über irgendwas reden und dann ist aber schon der Schritt wieder zu viel, das einzugeben, zu suchen, zu googeln, das rauszusuchen. Und da hast du direkt alles bar liegen, da ist eine Platte und du musst einfach nur anmachen und in einem durchhören.
Genau, ja, das ist genau. Ich habe seit jetzt 2 Wochen irgendwie diese Fuse Radio Show irgendwie produziert. Die ist tatsächlich nur bei Spotify. Also es gibt 1-2 kleine Hürden da tatsächlich, ne? Sie ist nur bei Spotify zu hören, weil ich nur da die Möglichkeit habe, diese Kombi zu machen aus Podcast und Musik direkt. Dadurch kann ich halt wie so eine Radiosendung das machen. Du musst aber auch quasi Premium-User sein bei Spotify, um das ganz hören zu können. Ah. Wenn du es nicht bist, hörst du von den Songs leider nur ein 30-Sekunden-Snippet. Was aber wo ich dann denke, so, ey, du kriegst einen Eindruck. So, ja, ich weiß auch, ja, leider ist das so, da habe ich natürlich keinen Einfluss drauf. Aber man kriegt halt wenigstens einen Eindruck von dem Song oder der Band oder was auch immer.
Ja.
Nee, das macht tatsächlich auch echt irgendwie Spaß und ist halt auch sinnvoller als das, was wir hier irgendwie in letzter Zeit irgendwie immer gemacht haben. Ne? Wir haben dann immer so, Band, die haben einen neuen Song. Ah ja, ah, die haben auch einen neuen Song. So.
Hast du dir den angehört? Nee.
Ja, genau. So, ne? Weißt du, selbst du hast ihn dir dann nicht angehört. Oder,
selbst ich.
Ja. Nee, die mit mir jetzt den Song besprechen sollte, meine ich dann.
Ach so, ne? Ja.
Weißt du, selbst, das hat ja schon nicht funktioniert. Selbst da war die Hürde zu hoch.
Ja.
Und ich hoffe, dass das halt bei der Radiosendung dann ein bisschen anders funktioniert. Deswegen haben wir auch eben gesagt, wir strukturieren unsere News hier so ein bisschen um, ne? Mhm. Weil es natürlich viel sinnvoller ist, wenn ich neue Songs in dieser Radiosendung ein bisschen aufbereite und präsentiere, wo man die dann auch direkt hören kann. So,
und ich muss mich noch weniger auf diesen Podcast vorbereiten.
Ja, du musst dich noch weniger kümmern. Naja,
ich muss nur da sein.
Yeah, genau. Ich brauche dich nur als
als Gegenspieler.
So? Ja, genau. Du musst mir nur Stichworte zurufen, als Soufflöse.
Genau, ich, ne? Das bin ich.
Ja.
Ich mache immer so Mundbewegungen, damit der Dennis erraten kann, auf was wir als nächstes hinaus wollen.
Ja, genau. Nee, genau, das ist halt so. Das macht auch echt Spaß, lässt sich relativ easy irgendwie umsetzen und bisher trifft es auch auf offene Ohren. So, das Feedback, das ich bekommen habe, ist da echt ganz cool. Das einzige Problem ist, dass ich mich da natürlich dazu entschieden habe, auf das Cover immer Fotos von mir zu machen. Also ich gehe den Weg des Influencers tatsächlich da. Ich habe gar nicht so viel gute Fotos von mir. Jetzt muss ich ein bisschen irgendwie in meinen Archiven rumsuchen.
Unangenehm.
Ja, sehr unangenehm. Ja, als nächstes muss ich ja irgendwelche Urlaubsfotos oder sowas dann als Cover nehmen. Mal sehen.
Das bleibt auf jeden Fall spannend. Aber ich finde es auf jeden Fall auch cool, dass wir das jetzt so machen. Einfach weil, wie schon gesagt, es ist einfacher, dann an die Songs ranzukommen. Und ich finde das Konzept von Spotify tatsächlich auch wirklich ganz unterhaltsam. Also es ist relativ kurzweilig, finde ich, wenn man so die News kompakt an dem Song gebündelt hat.
Ja, und es gibt uns natürlich auch noch mehr andere Möglichkeiten jetzt hier, die Sachen zu machen, was der Fusecast quasi früher war, ne? Dieses, man spricht mal eine Diskografie durch und kann halt direkt Musik hören. Man spricht irgendwie das Musikjahr 2012 steht ja noch ein bisschen an, so, ne? Da kann man dann halt auch direkt die Songs irgendwie hören. Also, da habe ich auf jeden Fall Bock drauf, das weiter dort auszubauen. Was aber nicht heißen soll, dass wir jetzt diesen Podcast hier irgendwie ad acta legen, sondern genau. Der soll ja weiter jetzt quasi unser Interviewformat sein. Irgendwie, ne? Also,
so ist es.
Da haben wir ja auch, also ich weiß nicht, irgendwie ganz schön, wir haben im Moment ziemlich viel, oder?
Ja, also es häuft sich so langsam an. Ne? Wir haben jetzt immer noch den Ein-Wochen-Rhythmus bis jetzt. Mal gucken, ob das so bleibt oder nicht, aber ja. es wird ja hier die ganze Zeit interviewt und gemacht und getan. Das heißt, da ist schon einiges in der Pipeline.
Genau, das ist so ein bisschen, ich weiß ja gar nicht, woran das so richtig liegt irgendwie.
Es kommt jetzt plötzlich alles raus, was die ganze Zeit verschoben wurde.
Das wird sein, ne? Das ist wirklich so irgendwie. Und es fallen einfach mehr Interviews an. Ich habe auch einfach Bock.
Ja.
So, von daher, Und genau, und ich habe ja auch schon tatsächlich aus dem Interview, das wir jetzt diese Woche haben, habe ich ja so ein kleines Snippet schon veröffentlicht im in der Fuse Radio Show. So, das finde ich tatsächlich auch ganz cool, immer, dass ich da so kleine Sachen rausnehmen kann, ja, und da die in die Songs einleiten kann. Aber da würde ich sagen, hören wir heute mal das ganze Interview. Beziehungsweise erst so ein, zwei Sachen haben wir ja noch so ein bisschen offen, über die wir kurz reden wollen. Ne?
Ja, also ich wollte noch ein bisschen nachliefern. Ich glaube, wir haben in einer der letzten Folgen ja drüber gesprochen, dass ich eigentlich nur darauf warte, dass das Turnstyle-Konzert verschoben wird. Und jetzt so 2-3 Wochen vorher haben sie dann tatsächlich mal gepackt, das auch zu veröffentlichen, dass es verschoben ist. Ich glaube, die Kölner haben Glück gehabt, weil ich glaube, nicht alle Konzerte finden noch statt, weil es da irgendwie keine Termine gegeben hat oder so. Wahrscheinlich Leipzig, meine ich, ist raus.
Ich hab leider natürlich auch nur geguckt, ob Köln da ist. Sorry,
ja,
Leute.
Also Köln findet statt. Dieses jetzt im Juli. Da kann ich mich dann auf jeden Fall drauf freuen. Da habe ich nämlich tatsächlich sogar Urlaub. Ja, dann, die sind aber dann, glaube ich, zwischen Juni und Juli sind diese Termine, wo ich mich dann auch gefragt habe, ob dazwischen noch Festivals kommen, weil sonst fliegen die ja entweder hin und her oder haben ein bisschen Deutschlandurlaub.
Da passen auf jeden Fall noch ein paar UK-Dates, das sind, glaube ich, davor irgendwie. Mhm. Ja, ich sag mal, Britt,
ja.
Juni, Juli ist ja jetzt auch nicht mehr so lange hin, ne? Irgendwie.
Ja.
Siehst du das realistisch von, wir haben im Januar, Februar gar keine Konzerte, hin zu, wir stehen mit 4000 Leuten im Palladium? In 5 Monaten.
Es gibt ja immer, also es gab es die letzten 2 Jahre, gab es immer eine kleine Spanne im Sommer, in der Sachen stattgefunden haben und in der irgendwie plötzlich alles okay war und alle vergessen haben, dass es Corona gibt. Ich hoffe einfach, dass das genau in diese Zeitspanne 2022 reinfällt. Aber ja, also ehrlich gesagt, ich glaube es auch erst, wenn es soweit ist. Aber wenigstens ist es jetzt schon mal ein bisschen realistischer von Februar im Juli. Aber ja, du hast recht, Palladium ist halt auch einfach heftig, ne? Und die Tickets sind ja verkauft. Also ja, da ist ja also, da nichts mehr mit Hälfte füllen oder so.
Ja, also ich will da ja nicht den Teufel an die Wand malen und ich weiß, dass das natürlich für viele in der Branche auch echt ein schwieriges Thema ist, aber ey, so richtig sehe ich das irgendwie tatsächlich erst, wenn, ich meine, klar, alle gucken irgendwie so mit einem neidischen Auge auf die USA, wo irgendwie war eine Mischung aus Trotz und Stadt.
Ja.
Wo trotz Omikron-Welle irgendwie, Touren stattfinden, Konzerte stattfinden, Festivals geplant und veröffentlicht werden irgendwie und direkt ausverkauft sind und sowas. Sehe ich so richtig bei uns hier noch nicht. Keine Ahnung. Aber ich lass mich da auch überraschen. Vielleicht bin ich auch zu negativ. Vielleicht sind die letzten 2 Jahre da auch irgendwie zu
Ja, es ist halt irgendwie schwierig. Also wäre es jetzt im Februar gewesen und es wäre möglich gewesen, wäre ich halt auch nicht hingegangen. Weil, nee.
Ja.
Mal gucken, wie dann die Lage im Juli ist. Ich finde es halt schwer vorauszusagen, weil irgendwie kommt es ja auch immer anders, als man denkt.
Naja, klar. Ja, das ist nur, vielleicht sehe ich das einfach so aus der, weißt du, ich sehe das auch immer noch aus der Perspektive, ich habe hier halt ein kleines Kind irgendwie mit Kindergarten und da warte ich halt auch irgendwie nur drauf, dass es, also, ne, gerade aus Kindergärten und Schulen, ich habe heute irgendwas im Radio gehört von irgendwie Inzidenzen an Grundschulen um die 3000.
Ja, so. Ja gut, klar.
Ne? Ja,
darf's
genau.
Halt, obwohl ab 5 darf man, glaube ich, impfen mittlerweile, ne?
Ja, genau.
Aber
ja, aber wo ich dann auch denke, ja, okay, wie schnell sollen diese Zahlen denn runtergehen? Keine Ahnung, ich will jetzt auch hier nicht den Dings-Podcast draus machen, so, ne? Aber ich habe so ein bisschen Bedenken tatsächlich, dass wir im Juni, Juli 4000er-Shows oder, weiß ich, über Pfingsten Rock am Ring erleben werden.
Ja, soll ja angeblich stattfinden, habe ich gelesen, ne? Dennis guckt ganz empört. Ja, ey.
Ja, ich meine, was sollen sie denn auch anders sagen? Natürlich, irgendwie, ne, das ist keine Ahnung, die müssen so lange, das war ja schon irgendwie in den letzten Monaten, Jahren so irgendwie, dass sie immer so lange gesagt haben, es findet auf jeden Fall statt, bis irgendwie dann ganz offiziell von offizieller großer Stelle gesagt wurde, nee, sowas geht nicht. Und dann, weil da natürlich auch, da hängen, glaube ich, auch so Ticketrücknahme und versicherungstechnische Dinge irgendwie immer dran.
Mhm.
Klar, ey, ich wünsche es ihnen irgendwo, aber mal sehen, ne?
Ja, so ist es. Kommt es dir manchmal auch so vor, dass diese, also manchmal, wenn man so sagt, ja, vor 2 Jahren war es ja auch schon so, wie krass lang das jetzt einfach schon ist. Also ich bin kein Fan von, ja, das sind ja zwei verlorene Jahre und so ein Kram. Aber das ist einfach schon, manchmal denke ich mir so, ach krass, das war ja gar nicht erst letztes Jahr, sondern das war ja schon vorletztes Jahr.
Mm. Ja, irgendwie schon so. Und ich meine,
das zieht sich.
Ich denke halt auch so, weißt du, ich bin halt was älter und mir geht das auch auf den Keks, aber ich finde es nicht so schlimm. Wenn ich jetzt aber überlege, irgendwie, oder ich kann mich damit abfinden, so, ne, wenn ich jetzt überlege, ich wäre jetzt in diesen zwei Jahren irgendwie 16, 17, 18, 19 gewesen, Katastrophe. Ja. Irgendwie absolute Katastrophe, so, ne? Also, das ist ja furchtbar irgendwie, ja, ne? Das, also da kann ich den Frust gerade irgendwie bei der jungen Generation komplett nachvollziehen. Das muss ja schrecklich sein, irgendwie in der Zeit irgendwie, weiß nicht, Abi zu machen, weißt du, wo du andere Leute, ja, dann halt, ne, wo jede Stefanie ihr Auslandsjahr in Australien macht. So
und ihr ein Mini zum Abi geschenkt bekommt.
Ja, so, ne, die arme Stefanie. Ne, sorry an alle Stefanies, aber du weißt, was ich meine. So,
sorry,
ne,
an alle Mini-FahrerInnen.
Ja. Aber das ist so, keine Ahnung, da bricht halt echt irgendwie was weg, so, das, ja, was sehr, sehr schade ist. So, ne? Und klar, es ist, finde ich, die ganzen Boomer, so, die haben es einfach zu sagen, so jetzt, ne, stellt euch mal nicht so an oder wie oder was, beziehungsweise das sind ja auch noch dann die dann irgendwie hier. Ja, oh, wo man sich denkt, so, ey, echt, haltet euch mal zurück, so, sonst haben die Kids halt noch mal ein Jahr oder zwei, ach, ich weiß mal nicht. Ja. Sorry, jetzt komme ich hier wieder ins Schwafeln. Whatever.
Du hast ein Interview schon geführt.
Genau, schon vor einiger Zeit tatsächlich, weil davon ein Auszug ist ja auch im aktuellen Heft gelandet mit Machete Dance Club. Da habe ich mir erstmal Applaus abgeholt dafür, dass ich nicht Machete gesagt habe im Interview, sondern direkt wusste, dass es Machete heißt.
Ich finde, so. Machete ist halt wirklich ein sehr, ja, es ist so ein ungewohntes Wort. Also es würde man nicht unbedingt im Englischen vermuten, Machete.
Es ist, ich meine, ich würde auch fast mal behaupten, dass es im Ursprung kein englisches Wort ist. Also ich meine, die Machete kommt ja eher aus dem, oder? Ich weiß
ja,
es nicht genau,
stimmt,
wo die Machete
find,
ihren
das ist
Ursprung
so,
hat.
Dass es so ausgesprochen wird, finde ich irgendwie ungewohnt. Es ist ungewohnt, ja, in meinem Ohr drin.
Das ist, ja, ich weiß, was du meinst. So. Ich muss mal gucken. Ich bin ja in so einem neuen YouTube-Rabbit-Hole.
Oh nein.
Und zwar gibt es irgendwie im amerikanischen History Channel irgendwie so eine Doku, was heißt Doku? Nee, eine Reality-Doku, irgendwas, wo immer so zwei Hobby-Schmiede gegeneinander antreten und irgendwelche
ich glaube, das habe ich auch schon mal gesehen.
Ja, und irgendwelche Schwerter und sowas schmieden müssen, ja, und dann werden die dann so getestet und sowas.
Ja.
Da würde ich gerne mal eine Machete sehen, eine Machete irgendwie so, aber tatsächlich, also teilweise finde ich es halt irgendwie ätzend, so, wenn die dann irgendwie testen, wie toll ihre Schwerter sind an irgendwie toten Schweinen, so, da denke ich mir so, das muss halt echt nicht sein. Aber das ist halt so eine richtige Dad-Feel-Good-Serie.
Das ist wie diese Slow-Mo-Guys, die immer irgendwelche coolen Sachen in Slow-Motion filmen. Es sieht halt immer mega cool aus. Die Typen sind irgendwie auch so, weiß ich nicht, aber die Videos sind immer sehr unterhaltsam.
Ey, die Typen, die da sind, das sind halt alle die klassischen hier mit so Leatherman am Gürtel, ne, und Handytasche und irgendwie, ne, die dann zu Hause, weil sie ein Hobby brauchen, irgendwie Schwerter schmieden. Mhm. Und irgendwie hat mich das total gecatcht. So. Und ich gucke jetzt die ganze Zeit wieder irgendwelche Hinterhofschmiede in Oregon und North Dakota, irgendwelche asiatischen Waffen nachbaut oder sowas. Ja, ich weiß, ich bin halt auch ein Dad, ne? So,
ja, ist halt. Ich glaube, du fällst auch immer in so Rabbit Holes und dann ist so, ach scheiße, das Heft muss ja fertig werden.
Ja, genau, und dann ziehe ich mich da raus und dann falle ich danach in das nächste,
ja,
Rabbit Hole. Also,
ja.
Das ist von daher. genug Vorgeplänkel. ich hätte die Jungs von Machete Dance Club mal fragen sollen, ob sie auch schon mal eine Machete geschmiedet haben. Wahrscheinlich nicht.
Nee, wahrscheinlich.
Die sahen nicht so aus,
gesagt,
als könnten sie Macheten schmieden.
Ja, wer weiß.
Wahrscheinlich sind sie bessere Dancer.
Oh Gott.
Okay, ja, Britt sagt, oh Gott, das ist mein Zeichen dafür, dass ich die Klappe halten muss und dass wir jetzt ganz dringend das Interview mit Machete Dance Club hören. Alles klar. So, da sind wir auch im Interviewteil des Podcasts und ich bin mal wieder nicht alleine, das wäre ja auch extrem langweilig, sondern ich habe eine Band bei mir aus München, richtig?
Richtig. Ja,
Ah, hervorragend. Und jetzt habe ich direkt noch nicht meine erste Frage an euch beide. Also Tobi und Chris sind da von der Band, okay. Machete Dance Club, oder?
Yes. Dennis, ich glaube, du bist der Erste, der es beim ersten Mal so ausspricht.
Das habe ich mir nämlich schon fast gedacht irgendwie. Ne? Also der Deutsche, der neigt ja dazu, schön immer Machete zu sagen oder so, yeah. Ne?
Wobei es auch seinen Charme hat, finde ich. Machete ist irgendwie so, weiß
nicht. Das klingt ein bisschen martialischer fast, ne?
Mhm, ja.
So, das hat schon ein bisschen Machete, das klingt so ein bisschen nach irgendwie nach Mercedes irgendwie.
Machete
ist so der Mercedes unter den Hackbeilen oder so. Mhm. Ja, ey, genau, also Machete Dance Club aus München sind heute bei mir hier im Podcast und ja, wir haben ja auch so ein bisschen, vielleicht lernen wir uns erstmal kurz kennen. Also bei mir sind Chris und Tobi, vielleicht sagt ihr mal kurz, was ihr in der Band macht und ja, vielleicht Chris, fang mal an oder Tobi.
Ja, Tobi, ja klar, gerne. Ja. Ich bin der Tobi und ich bin Schlagzeug bei Machete und wir sind seit 2018 zusammen, wir vier. Und haben aus 2018 die Band gegründet, die SCP geschrieben und sind jetzt dabei, bei dir, Dennis, unser Album vorzustellen in 2021. In 22, sorry, sind schon in 22.
Ja, ist noch so früh im Jahr.
Ja, ja, und ich bin der Chris. Ich singe bei Machete und freue mich auf ein interessantes Gespräch über aktuelle Themen. Wie unser Album. Und ja, freue mich, endlich hier zu sein. Hoffe, ja. Dir geht's gut, Dennis.
Ja, doch, soweit. Also der übliche Corona-Wahnsinn halt hier immer so, der im Hintergrund mitschwingt. Ne? Aber ja, der geht ja an allen Bands irgendwie gerade nicht vorbei oder am kompletten Business. Aber ich glaube, davon muss ich auch keinem mehr was erzählen.
Nee,
das ist irgendwie
krass, wie es Alltag geworden ist.
Voll, ne? Das ist wirklich so. Ihr sagtet jetzt gerade, irgendwie seit 2018 gibt's euch. Ist das so, seid ihr so zusammengewachsen, sag ich mal, aus anderen Bands? Oder wart ihr vorher schon zusammen, habt ihr vorher schon zusammen Musik gemacht? Wie habt ihr euch gefunden?
Richtig zusammengewachsen aus anderen Bands sind wir nicht. Tatsächlich kannte unser Gitarrist Leo und ich mich schon vorher. Und Leo kannte wiederum Chris über über einen Mixing-Job in seinem Studio. Und ich war eigentlich gerade dabei, zu sagen, so, jetzt mache ich es echt nur als Hobby und jetzt hören wir auf mit dem Traum. Und Chris wollte nach Australien und Leo hat aber irgendwie für sich festgestellt, das könnte sehr gut funktionieren mit Chris im Studio und mit mir und er selbst mit Songwriting und hat die Idee uns präsentiert und ich war verhalten, Chris war auch verhalten, dann hatten wir aber einen Videodreh, der eigentlich nur dafür da war, wenn ich mich recht erinnere, für Chris und seinen Kumpel, als Erinnerung ein tolles, aufwendiges Video zu machen und dann ab nach Australien. Und
man darf nicht vergessen, der Kumpel war Andreas Schaberer, der war sogar Teil der Band.
Der war am Anfang Teil der Band.
Ja. Wir hatten noch einen zweiten Gitarristen.
Und beim Videodreh sind auf einmal Synergien entstanden und man hat gemerkt, das funktioniert und man hatte irgendwie Lust auf mehr und dann hat man sich getroffen in München und hat das echt dann so besprochen. Unter anderem ist immer so das gefallen. Und wenn die Oma Geburtstag hat, wir proben, wir spielen den Gig, wir sind im Studio, wir sind beim Dennis von der Fuse, das ist vollkommen egal, das muss die Oma akzeptieren. Und das waren halt so Vorgaben für uns. Also wenn wir es machen, dann richtig und dann aber auch mit allen positiven wie negativen Konsequenzen, was es mit sich bringt.
Ja.
Und ja, also ein bisschen zusammengewachsen, aber auch zusammengebündelt.
Ja. Verschiedenen Ecken auch so ein bisschen.
Ja. Ja, ich finde das ganz interessant irgendwie, also zwei Punkte würde ich ja kurz eingehen, also zum einen ich finde halt für euer Debütalbum ist das halt ein unglaublich ausgereifter Sound so, ne, also da ist jetzt nichts, was ich halt, deswegen meinte ich so, wie habt ihr euch gefunden, weil ich finde, an dem Sound, den ihr macht, so, da hat man nicht das Gefühl, dass ihr euch finden musstet, sondern dass ihr da von Anfang an irgendwie eine gemeinsame Version hattet oder also ich sag mal, so ein Album kriegt man normalerweise von einer Band vorgesetzt, die sich halt lange eingespielt hat. So, das war so mein Eindruck. So, das stimmt in so vielen Details, so vieles.
Das ist, danke für die Blumen. Also, wie es zum Sound kam, grob war am Anfang, dass Leo relativ schnell für sich die Vorstellung hatte, wir müssen Chris sein cleanen Gesang, das Potenzial, unseren Augen, das Potenzial von Chris, auf der Platte oder generell bei Songs featuren, aber gleichzeitig wollen wir nicht auf die harten Riffs und auf die Drums verzichten und wollten das vereinen. Und als dann kam der Name dazu, Machete, Dance und Club, und dann haben wir halt immer für uns beim Songwriting die drei Wörter gehabt, wir brauchen einen Machete-Anteil, wir brauchen einen Dance-Anteil und der Club-Anteil, das war bei uns immer das Spielerische, das soll halt nicht klingen wie am Computer geschrieben oder keine Ahnung, es soll halt echt sein. Und nach diesen drei Wörtern haben wir halt schon ein bisschen im Songwriting geschaut. Und deswegen war halt vielleicht am Anfang auch so der rote Faden da vom Soundfinding, vom Songwriting, so wie du das halt beschrieben hast auf der Platte.
Ja. Chris, würdest du denn sagen, weil jetzt gerade so weil er jetzt gerade meinte, so dass das so dein Gesang irgendwie in den Fokus gestellt wird oder dass die hat sich das irgendwie unter Druck gesetzt? Hast du gesagt, okay, die schreiben jetzt hier quasi so Songs mir auf den Gesang irgendwie und jetzt muss ich ja auch liefern? Oder wie stelle ich mir das vor?
Ja, also Leo schickt doch recht früh Entwürfe von Songs, die ich mir dann anhören kann und meine ersten Ideen dazu schreibe. Und ja, die waren definitiv zu den Projekten, die ich davor gemacht habe, waren die definitiv anspruchsvoller. Mhm. So, und das hat natürlich, und ich habe mit Leo echt viel im Studio gearbeitet tatsächlich. Er ist ein sehr guter Lehrer, was das angeht. Hat mir viel geholfen, auch wie ich noch in andere Ranges komme und so weiter und so fort. Ich denke, wir haben uns da zusammengerauft und sind, glaube ich, zusammengewachsen vor allem. Mhm. Und klar, Druck ist immer dabei, wenn man erfolgreich, glaube ich, eine Band führen möchte oder zumindest den Gedanken anstrebt, erfolgreich eine Band zu führen. Aber ja, das war, glaube ich, der Ansporn, den man hatte, um da einfach sich auch immer weiter selber zu verbessern. Und ich bin dafür, glaube ich, jedem Einzelnen in meiner Band, in der Kuhn überall dankbar, dass wir, glaube ich, uns gegenseitig auch immer Schwächen aufzeigen dürfen.
Ja. Das ist jetzt so, also ich habe vorhin mal überlegt, wenn ich so euren Stil irgendwie beschreiben müsste, da bin ich auch gar nicht drauf gekommen, das mit den drei Wörtern zu machen. Ich finde, das ist halt wirklich, das ist eigentlich ganz smart. So, aber also gerade dieses so, wie du schon meintest, du hast ja diese Rock- und du hast diese Metal-Gitarren und Einflüsse, die aber irgendwo nicht so klingen. Also ich finde, die Produktion ist sehr polished und sehr und ich meine das gar nicht wertend, aber sehr, sehr poppig irgendwie. Also die ist nicht so, ja, das ist jetzt keine Metallica aus den 80ern, so, ne? Yeah. So, ne? Da rumpelt es jetzt nicht so. Yeah. Und dann halt irgendwie gerade gebt ihr halt auch viel diesen Pop-Einflüssen oder diesen, gerade durch den Gesang gebt ihr halt sehr viel Raum irgendwie. Und das hat, da gab es auch gar keine Berührungsängste, sondern das war von vornherein so, wie du ja sagtest, dann der Plan, irgendwie so diese Sachen zusammenzuführen, ja?
Absolut. Und wir wollten einfach auf nichts verzichten. Also nicht sofort sagen, wir haben jetzt einen super clean Sänger und jetzt müssen wir rein Pop-Rock machen oder wir haben einen Gitarristen, der prinzipiell eher nach Architects klingt. Das machen wir halt die 5000. Metalcore Architects Coverband. Mhm. Und wollten halt wirklich versuchen, was zu machen. Und es war gerade so ein bisschen bei dir rauszuhören. So ein großes Ziel für uns war, wenn wir jemanden fragen oder wenn jemand sich überlegt, wie klingt diese Band, dann soll er nicht sofort sagen, das klingt wie And It's Okay, oh, das klingt wie Architects, oh, das klingt wie TV-Band. Also wenn einer wirklich mal sich hinsetzt in den letzten Monaten und hat sich echt überlegt, wie klingen wir, dann kam meistens, ja, dieser Anteil Don Proco, hart und clean, das, aber ansonsten fällt nicht ein, wie er klingt. Und das ist immer das größte Kompliment. Wir wollen gar nicht hören, boah, ist halt mega toll und was weiß ich, oder tolle Drums, tolle Gitarren, sondern wenn einer sagt, ich habe keine Ahnung, wie ihr klingt, dann ist das größte Kompliment so in der heutigen Zeit. Für mich, könnt ihr nur für mich erstmal sprechen.
Ja, ja, also tatsächlich, weil du das gerade sagst, so, ne, ich meine, mit dem Heft, ich habe so viele Platten irgendwie pro Ausgabe irgendwie auf dem Tisch, so, ne, also das sind, manchmal sind es 300-400, so, wirklich, das ist Wahnsinn. Und ich meine, Chris kann ja auch ein Lied von singen, ist echt nicht, wirklich schwer, irgendwie bei mir was runterzubekommen. Es tut mir auch wirklich immer leid.
Nein, du machst das super, Dennis. Das
super. Ja, aber ich hab tatsächlich trotzdem irgendwie, ich habe diesen großen Ordner mit Streams, wo ich genau weiß, da habe ich die Hälfte davon nicht mal angeklickt, so, ne, weil ich einfach den Platz nicht habe. Aber da weiß ich halt häufig auch schon immer, irgendwie nach 2-3 Sekunden, dass, also Band XY klingt halt wie so, ne? Mhm. Und ich finde es halt ganz witzig, dass Tobi eben Don Brocco erwähnt hat, weil ich finde, das passt noch am ehesten, nicht weil ihr so klingt, sondern weil ihr einen ähnlichen Ansatz habt, finde ich so, ne? Also es ist dieses, man merkt, da kommen Leute aus dem Metal, so die wissen halt, oder die spielen entsprechend auf ihren Instrumenten, haben entsprechendes Know-how, aber sind halt bereit, irgendwie sich dann irgendwie dem Pop zu öffnen. Und das finde ich eigentlich ganz spannend. So. Und das finde ich, das ist so das verbindende Element, das ihr beiden da habt. So.
Ja, sehr geil auf den Punkt gebracht, ja. Also freut es jedes Mal, wenn das jemand raushört und, ich sage es mal, wertend schätzt. Also es muss ja nicht, es wird nicht jedem gefallen, oder es muss nicht jedem gefallen, ist am Ende ja. Aber schön ist, wenn wir was geschafft haben, was ist auf dem ersten Blick oder beim ersten Hören nicht direkt so andockt mit den üblichen Verdächtigen.
Na, was ich jetzt so, ja, ich habe das nur so, also ein Wort, das mir auch so ein bisschen bei dem Sound irgendwie hängen geblieben ist, was aber dann halt, als ich mir dann die Videos angeguckt habe, auch direkt irgendwie da war, ist tatsächlich cineastisch so. Ich finde, auch ohne, dass eure Videos sind erstmal wahnsinnig gut produziert, finde ich, die sind ja wirklich teilweise, ja, so Kurzfilme und sowas. Yeah. Aber tatsächlich finde ich auch, der Sound gibt das halt her. So, ich kann das gar nicht so genau beschreiben, wie ich das meine. Ich habe mir hier so eine smarte Frage aufgeschrieben. Aber das passt gar nicht so richtig irgendwie. Ist das, was ihr denkt, so, also habt ihr so cineastische, ich sag mal in Anführungszeichen, Bilder dann auch so, wenn ihr das, wenn ihr das Album hört oder wenn ihr die Songs schreibt oder ey, da muss die und die Story hinter, und es ist ja auch teilweise, werden da ja Geschichten erzählt in den Texten und so, aber inwieweit, ja, habt ihr da nicht nur ein Ohr, sondern auch ein Auge für die Musik?
Ich glaube, wenn jetzt passiert zum Beispiel, dass Leo ein Riff oder was durchschickt von einem Song, und man merkt ja irgendwie am Anfang, fühlt man das oder fühlt man es nicht? Das geht ganz schnell. Also man kann gleich sagen, ist das was oder ist das nicht. Manchmal passiert es auch, dass es noch ein bisschen dauert, aber grundsätzlich, sobald der Text irgendwie steht, bei mir ist es zumindest so, habe ich spätestens dann irgendwie Bilder im Kopf, wie das Video sein könnte. Selbst eigentlich ist das fast bei jedem Song so. Dass man dann sich irgendwie vorstellt, auch wenn es gar nicht machbar ist, erstmal, das reduziert sich dann irgendwann, bis man auf ein Level kommt, wo wir das dann machen können. Aber ich glaube, ja, man hat irgendwie einfach, je größer die Vorstellung anfängt, desto, keine Ahnung, größer kann es dann bleiben vielleicht. Ich weiß nicht, das ist eine gute, eventuell kann man das so definieren. Aber ja, ich denke schon, dass wir dann, es kann auch gut passieren, dass es dann ganz andere Bilder werden. Aber wir haben, glaube ich, schon zu jedem Song gewisse Bilder, die matchen sich natürlich auch nicht immer. Leo, Tobi vielleicht haben jeweils immer andere Vorstellungen, aber man kommt dann auch relativ auf einen Zweig, und ja, kann man schon so sagen, dass wir uns Bilder eigentlich von vornherein dazu vorstellen.
Was ich da in dem Fall jetzt halt ganz interessant finde eigentlich, ist so, dass halt, warte, wie komme ich da jetzt hin? Nee, es ist so, also ich war tatsächlich so ein bisschen jetzt von dem Madness-Video zum Beispiel, war ich so ein bisschen, also das hat mich halt abgeholt, so, weil da wird so eine Story erzählt irgendwie, das ist so, also das würde ich mir als Film angucken, so, ne? muss ich sagen. So, ja. Wenn das ein Trailer für eine Netflix-Serie wäre, würde ich gucken. Irgendwie. Würde ich auf jeden Fall schon mal reingucken. So.
Ja, also, Shoutout an Mirko Witzke.
Ja, Mirko Witzke.
Ah ja, okay. Ja. Alles klar, ja. Das ist ja auch ein, der, so ein Tausendsasser irgendwie, was das eigentlich ist. Ne?
Top.
Ja, nee, und das ist halt auch so ein Ding, ne? Du sagst jetzt hier gerade Mirko Witzke. Auch sonst habt ihr ja irgendwie mit vielen Leuten zusammengearbeitet, die man aus der Szene kennt. Also da habt ihr, also ich sag jetzt mal, ihr habt den Ex-NSOK-Sänger irgendwie Dave Grunewald auf einem Song gefeatured. Ihr habt mit Dennis von Guano Apes zusammengearbeitet. Das sind ja alles Leute, die ultra viel Erfahrung mitbringen, die an sehr großen Projekten schon gearbeitet haben oder in großen Bands gespielt haben. Ist das so eine bewusste Entscheidung, zu sagen, ey, auch wenn es uns erst 2-3 Jahre gibt, so, wir holen uns direkt solche Namen ins Boot, weil wir halt hier auch richtig Gas geben wollen? Oder sind das halt Bekanntschaften, die man hat? Oder wie kommt es zu sowas?
Also sowohl als auch Bekanntschaften und aber auch eine bewusste Entscheidung. Das knüpft wieder an bei der Antwort eben von mir, wie wir beschlossen haben, diese Band zu starten, also mit welchem Commitment und Konsequenzen. Und wir haben halt uns gesagt, wenn wir was machen, dann richtig. Und wenn es halt länger dauert, dann dauert es länger, aber nicht mehr die Fehler machen, die wir früher mit unseren alten Bands gemacht haben, die jede Band eigentlich macht. Und
was sind das so für Fehler?
Fehler oft falsches Studio, ohne Produzent gearbeitet, ein Freund hat es gemixt, nee, Quatsch, selber hat man es gemixt und dann hat man halt nicht mehr das Ohr und so, also so Kleinigkeiten halt, spart am falschen Ende, gibt das Geld falsch aus. Und wir wollten einfach mal probieren mit den Erfahrungen, die wir schon gemacht haben, mit den Wunden, die wir uns zugefügt hatten mit anderen Bands, halt eben nicht mehr zu machen, sondern daraus zu lernen. Und da war eine Entscheidung, wir gehen in gewisse Studios, zum Beispiel in das Horrorstudio nach Hannover oder zum Flo Novak nach Berlin, weil wir unbedingt wollten, zwar nicht, wie du eben sagst, Metallica-Sound, wo es rumpelt, aber trotzdem diesen echten Sound haben wollen. Mhm. Also Schlagzeug soll einen echten Raum haben, die sollen echte Becken zu hören sein und Gitarren sollen auch noch mit einer Box und so weiter aufgenommen werden im Raum. Also wir wollten es halt wirklich so Anfang 2000er, Ende 90er haben. Das waren also bewusste Entscheidungen. Dazu gehört dann wiederum, wer kennt sich damit aus, was für Studios gibt es. Und wenn wir sagen, oft auch Crossover 2.0, war halt Dennis von den Apes jemand, wo wir wussten, okay, beim Produzieren wird der da halt am ehesten mit uns aufeinander kommen. Oder der Flo Novak, genauso wie der Arne vom Horus. Also das sind halt so bewusste Entscheidungen, dann, wo wir denken, die zum Ziel geführt haben. Und sind mega happy mit den Entscheidungen, also mit den jeweiligen Personen, die bei unserem Album mitgewirkt haben.
Ich habe witzigerweise, weiß gar nicht, wie lange das jetzt her ist, vor ein paar Monaten, glaube ich, habe ich mit Ben Bruce von Asking Alexandria ein Interview gemacht. Mhm. Und der hat was Ähnliches erzählt tatsächlich. So, also es scheint da so einen Trend zu geben. Ne? Also er meinte halt auch so irgendwie, die haben ihre letzten Platten alle immer so remote aufgenommen und jetzt halt irgendwie durch diese Pandemie bedingt alle wieder in einem Raum gestanden und haben da wieder zurückgefunden. Und ich habe so das Gefühl, dass unter Musikern auch viel, also ich sag mal jetzt unter Musikern, die halt vielleicht was länger dabei sind oder die halt auch so noch so richtige Rockmusiker sind und nicht nur am Computer das zusammenbauen, dass da so ein Trend wieder weggeht zu diesen von diesen alles gesampelt und alles irgendwie pre-recorded, gerade bei Schlagzeug und Gitarren, dieses direkt reinspielen irgendwie, was ja mal irgendwie alle gemacht haben, da scheint es so ein bisschen wieder wegzugehen. Und ich finde, was die letzte Asking Alexandria und auch eure Platte so ein bisschen beweist, ist halt, das klingt nicht schlechter. So, also das klingt, damit meine ich nicht mal irgendwie, also es klingt echter, aber es kann trotzdem super poliert klingen, das wollte ich sagen. So, ne?
Die meisten, das, was wo wir so viel drüber gesprochen hatten, das hast du gesagt, das ist das eine, das ist eigentlich das, worum es geht. Aber viele Leute, also Konsumenten, beurteilen es nach dem Fettheitsgrad. Und dieser Fettheitsgrad, also das Schlagzeug muss laut sein, Bass, Gitarre laut sein und Gesang muss auch laut sein und der Scream muss auch noch laut sein. Das geht ja, wenn du es richtig aufnimmst, geht das ja nicht. Also wenn du dann eine Deftones-Platte dir anhörst, Around the Viewer, oder hörst dir Kornscheiben an, da hast du halt eine Information von einem Schlagzeug, von einer Gitarre, von einem Bass, und das ist halt fett eingespielt und dann in einem geilen Studio mit ein paar anderen Leuten natürlich dabei. Und deswegen ist es fett, vom Fettheitsgrad. Und darauf hatten wir Bock. Also nicht, dass wir jetzt sagen, wir werden nicht mehr so geil einspielen können wie die Deftones, ne? Aber das war zumindest der Anspruch. Wir wollten halt diesen Fettheitsgrad haben. Wir wollten halt diese Echtheit unbedingt auf der Platte haben. Soweit es geht, ja.
Chris, du wolltest, glaube ich, noch was sagen.
Nee, ich dachte vielleicht, für mich, teilweise da könnte man es als lebendiger ein bisschen, als dieses komplett gesampelte und digitale. Das fand ich immer ganz schön, wenn man dann das eigene Album, was wir jetzt da doch auch ein paar Mal gehört haben in den letzten Monaten, ehrlich sind. Das hat mich immer wieder ein bisschen, auch wenn es schwer war zwischendrin die Jahre, so wie es bei jedem war, hier so wieder zurückgebracht und gesagt habe, ja, das ist das, was wir wollten. So, genau so soll es klingen.
Ja. Wenn du jetzt sagst, so irgendwie, da wollte ich eigentlich vorhin schon mal drauf einsteigen, du wolltest irgendwie eigentlich nach Australien und dann kam diese Band und so. Und also, was war denn so? Also, hast du irgendwie gesagt, so, ey, mache ich jetzt wirklich noch mal eine Band irgendwie, gerade auch in diesem. Ja, okay, als es losging, war ja noch nicht Corona, aber so, also ich kann mir vorstellen, auch gerade für so eine junge, in Anführungszeichen junge Band im Sinne von einer neuen Band, ist es eine extrem schwierige Zeit jetzt gerade gewesen, so, ne? Und habt ihr da jemals gedacht, so, war das die richtige Entscheidung, jetzt hier nochmal irgendwie eine Band zu machen?
Also bei mir war es ähnlich wie bei Tobi, wenn wir mal da kurz einsteigen. Ich dachte eigentlich auch nicht, dass ich nochmal so eine Band mache. Ich habe da mal für B-Movies geschauspielert, so ganz wenig, so ein bisschen. Und dachte ich, konzentriere mich völlig auf Job und wollte dann, wie gesagt, auch dieses Jahr mal weg. So, so ein klassisches Ding ist halt. Und hatte dann schon alles eigentlich geplant. Und dann als letztes Goodie wollten wir so einen Song von der alten Band aufnehmen. Der zweite Gitarrist damals. Ja. Und das haben wir dann gemacht beim Leo und dann hat das alles gestartet und dann wurde ich relativ schnell überzeugt, weil wir dann auch, Gott weiß wie, eine Tour am Start hatten durch Deutschland. Das ging, glaube ich, 3 Monate später oder 4 Monate später los mit einem Song. Und dann haben wir angefangen zu schreiben und ich glaube, seitdem versuchen wir zu ballern die ganze Zeit.
Irgendwie. Ja, okay.
Ja. Und es war auf jeden Fall hart jetzt auch mit Corona, auch für uns. Ja. Ich glaube, das ging sehr, sehr vielen so. Und wir haben uns oft gedacht, macht das noch Sinn? Können wir das noch? So, weißt, Tobi hat auch Familie, 2 Kids, Frau. Wir sind hier. Wir quatschen, wir lachen und wir machen weiter. Ich glaube, das ist...
Ja. Ich frage halt auch deshalb so ein bisschen, weil ich finde bei allem... Ich habe mich jetzt halt so mal durch alle eure Socials geklickt, die Videos angeguckt, die Platte gehört. Das sieht halt für mich halt alles aus, als würde da eine Menge Arbeit hinterstecken. So. Also hinter allem. So, ne? Hinter dem Artwork, hinter den Fotos, da ist nichts, wo man sagt, so, ey, komm, wir müssen, so nach dem Motto, ey, wir müssen für den Algorithmus noch irgendein Foto posten, komm, hier, hau mal raus, sondern nee. Ich finde, das ist halt alles so Hand und Fuß und ich glaube, dass. Ich kenne es ja auch selber, sowas frisst halt eine Menge Energie. So.
So.
Also, so, er weint.
Ja, absolut. Also,
ja, und,
super viel.
Aber da kann man als erstes sagen, wir arbeiten in diesen Departments, also Artwork, Gestaltung, mit wundervollen Menschen zusammen, die uns da sehr, sehr tatkräftig unterstützen.
Also zum Thema Artwork und Crossover, das hat der Sascha, der Sascha Carillo, der Drummer von Vollin, hat das gemacht. Und wenn man mal mitbekommen hat, teilweise, wie er halt dann auch an Kleinigkeiten dranhängt und da Stunden dran verbringt und jetzt wissen wir ja, was für Kleinigkeiten auf dem Artwork drauf sind und man weiß halt, und Fotos noch gemacht hat und ausgeleuchtet und man denkt im Endeffekt, dass es irgendwas gemalt ist am Mac, aber ja, das ist schon stolz drauf, aber es frisst, wie du schon gesagt hast, unheimlich viel Energie, extrem viel, also so ein Post oder sowas, wir kriegen auch auf gut Deutsch gesagt, immer aufs Maul, wenn es um Social Media geht, immer, jede Woche, mach da noch was und am besten noch TikTok und mach das noch und mach dies noch und
ich fühle das
alles, aber
ich fühle das komplett.
es ist, ja.
Ich fand das früher so cool, bei deiner Konkurrenz, weiß ich, eine Visions gekauft oder eine Rockhard, sich irgendwo hingesetzt, ein Mediamarkt.
Bei meinen Freunden, ja.
Und ja. Im Mediamarkt irgendwie sich 15 CDs aus dem Regal geholt, die angehört, zwei gekauft. Und dann ist da eine Band irgendwie groß geworden. Und heute verbringen wir alle, nicht nur wir, viel Zeit damit und müssen überlegen, wie funktioniert ein Algorithmus da und hier. Und,
ja. Das ist halt, dieser Kampf um die Aufmerksamkeit ist halt irgendwie, das ist schon echt irgendwie eine harte Sache.
Anstrengend, definitiv anstrengend.
Ja,
ich würde lieber wir sagen es immer intern, den Itchy-Weg gehen. Also wirklich lieber von einem Dorf zum anderen fahren, vom Dorf in die nächste kleinere Kreisstadt, dann in eine richtige Stadt und irgendwann spielt man mal auf dem Southside und spielt seine eigenen großen Touren, anstatt gar nichts von all dem zu machen und aber auf Instagram 500.000 Follower zu haben und dann, ich finde den Weg halt so sexy.
Tatsächlich glaube ich, dass das auch nach wie vor der richtige Weg ist. Also ist auch meine Erfahrung. Ich meine, klar, so du kannst ja da irgendwie so eine Blase aufbauen. Und ich habe das auch schon am eigenen Leib erlebt, dass wir irgendwie jetzt mit meiner Band auf einem Festival gespielt haben, hier bei uns zu Hause quasi. Und dann spielt zwei Slots nach uns irgendwie eine Band, die bei Warner ist und weiß ich nicht, wie viel Follower hat. Und da steht ein Drittel der Leute. So, ne? Und ich denke mir so.
Ja, also Chris, wir hatten so oft das Thema, wenn wir uns, ich weiß nicht, ob das Zuhörerinnen und Zuhörer kennen, man checkt so andere Spotify-Profile und denkt so, boah, wie kommen die auf
5.000
Hörer? Also, so. Und wenn man dann zum Loch ist, dann denke ich mir halt dann trotzdem oft, es gibt aber dann Bands mit 1.000 Hörern, die verkaufen halt 50 Tickets in Hamburg, wenn sie aus München kommen. Und es ist dann für mich immer mehr wert, wie wenn eine Band mit 85.000 Hörern nicht meine eigene Stadt 50 Tickets verkaufen. Und voll. Ich hoffe, das bleibt noch ein bisschen erhalten mit dem Weg.
Also ich denke tatsächlich, dass vielleicht ist es auch einfach nur meine nostalgische irgendwie Meinung, aber dass sobald du Musik machst, wo eine Gitarre involviert ist, ist das der richtige Weg. Das funktioniert halt über Bühne, über Laut, über Publikum. So.
Ja.
Das, keine Ahnung, mein Gefühl, was das angeht. Genau, ich hatte, aber gut, dass du irgendwie den Sascha von 4Lin eben erwähnt hast, weil ich hatte da so ein bisschen irgendwie auch Musiker-Stalking betrieben bei euch auf der Spotify-Seite und da nochmal im Info gelesen. Da stand halt auch was von irgendwie so von der CI, die er da irgendwie für euch gemacht hat. Also hat er auch, sag ich mal, Einfluss auf, ich sag mal ganz platt, irgendwie so Sachen wie Outfits und sowas oder Bands, so, gar nicht, nee, okay.
Nee, gar nicht.
Nee, das ich glaube, das machen wir immer 10 Minuten vorher, wenn wir ehrlich sind.
Ah, okay, ja.
Nee, da hat er tatsächlich, da war nichts.
Ah. Ja, ich wollte nur wissen, wie weit dieses Ding irgendwie geht, weil es halt genau das, was ich eben meinte, so das wirkt halt bei euch alles so aus einem Guss irgendwie und
aber
da so ein Mastermind hintersteht. So.
Also doch tatsächlich so ein bisschen im sorry Tobi.
Also im Prinzip hat Sascha aber trotzdem den Grundstein gelegt. Also wir haben uns überlegt, wer sind wir, was ist Machete Dance Club und haben ihm quasi so eine Art Analyse gegeben und darauf basierend hat er unser Logo entworfen mit einem Erstentwurf, der quasi zu 80% auch unser Albumcover heute ist, was auch rauskommen wird. Und darauf basierend haben wir alles weitere gemacht. Also alle Artworks, alle Fotos, wir haben auch der Sascha hat auch die von so einem ersten Video Kill the Vibe, was eigentlich so ein Video ist, so ein Recap-Video gemischt mit wie heißt unsere Crew, die wir in den Vordergrund geschoben haben in der Pandemie, hat er dann noch bearbeitet, alles im Stil von unserem Artwork und das mega. Also er hat da wirklich auch immer angerufen, geschrieben, schaut mal hier eure Postings auf Instagram, die drei Reihen so und so machen.
Ja, ja. War schon dedicated auf jeden Fall.
Ja.
Ja, aber ne, wie gesagt, so das ist mir ja aufgefallen. Also das ist tatsächlich, das merkt man, finde ich, dass da irgendwie Arbeit hintersteckt und so. Ne? Also es, das kann ich, mal schönen Gruß an Sascha, der gebe ich, hat er gut gemacht, macht ihr auch gut so.
Ja, vielen, vielen Dank. Das freut uns sehr zu hören, weil wenn es der Gedanke so ein bisschen dahinter auch war, dann ist das natürlich nice, wenn es ankommt.
Ja, ey, so eine Frage, die ich noch irgendwie in Richtung Chris habe, ist ja, wir haben ja auch immer mal so außerhalb deiner Band miteinander zu tun. Du bist ja auch im Musikbusiness unterwegs. Einfach nur, weil ich das mal mit meinen Erfahrungen so ein bisschen abgleichen würde, hat die Arbeit im Musikbusiness so deine eigene Sicht auf deine Band verändert, im Positiven wie im Negativen? Also hast du irgendwie das Gefühl, manche Sachen wurden einfacher oder wurden manche Sachen so auch ein bisschen entzaubert, sage ich mal?
Also was heißt es gab natürlich Sachen, die weniger zauberhaft waren, dann wie die Promo-Arbeit zum Beispiel, die ist nämlich gar nicht so einfach, wenn man mal ein bisschen tiefer graben will und vor allem auch mehrere Themen und bearbeitet und auch vollkommen für alle Kunden da sein möchte, nimmt das natürlich viel Zeit in Anspruch, was man dann, wenn man sich so auf, sag ich mal, Bühnen bewegen möchte, währenddessen auch zwischendurch schon an Nerven kratzt natürlich, das will man gar nicht leugnen, aber es hat mir halt überwiegend viel gebracht. Connections kann man auch sagen, wir sind ein riesiges Musikernetzwerk in Deutschland auch und es macht Spaß, mit den Leuten zusammenzuarbeiten, sich auszutauschen, zu lernen gegenüber, voneinander. Und irgendwie finde ich auch, dass natürlich nicht überall, aber die Pandemie hat uns auch ein bisschen so zusammengeschweißt, finde ich. Irgendwie, man weiß, man hat viel Verständnis auch für viele Sachen und passt irgendwie auch ein bisschen aufeinander auf. Ich glaube, das haben wir auch innerhalb der Band gemerkt. Wir haben uns gegenseitig gestärkt, aufgebaut und ich glaube, das ist, was man daraus ziehen kann, dass die Arbeit in der Musikbranche und gleichzeitig die Band haben, sehr bereichernd, anstrengend natürlich auch, aber vor allem bereichernd sein kann.
Ja, ja. Ich habe tatsächlich auch eh das Gefühl, dass so jeder Zweite oder jede Zweite, die in dieser Branche unterwegs ist, auch selber irgendwie in der Band spielt.
Ja, so. Weil man kann sich auch gut in, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich weiß, wann war das denn, wo Leute aus der, ja, nee, ich finde auch, man kann sich halt gut reinversetzen einfach. Es macht Spaß und man weiß, wir sind ja in dieser Branche, ist ja nicht irgendwie, dass du für eine Firma arbeitest oder mit einer Firma, sondern, also nicht, vor allem bei Newcomern natürlich nicht, sondern du arbeitest ja irgendwie mit Herzen, mit dem, was die Leute wirklich wollen, was sie da reinstecken in dieses Produkt, in die Musik, die sie dir ergeben. Und da wollen wir natürlich, ja, ich glaube, da will man einfach alles rausholen, was geht.
Fällt dir da manchmal schwerer, sag ich mal, deine eigene Band zu promoten? Also fehlt dir der, weil ich kenne es von mir aus so, ne, wenn ich irgendwie so, also ich gebe sowas immer ganz gern an irgendwen außerhalb der Band weiter, weil so über sich selber sein eigenes Bandinfo schreiben und sowas, das ist immer furchtbar. Solche Dinge.
Ja, deswegen frage ich Tobi die ganze Zeit, hey, kannst du mal einen Pressetext schreiben? Ich denke das dann immer so, ach komm, schreib du das doch über uns. Nee, wir machen das schon, es gibt ja dieses Phänomen. Das ist witzig, weil ich das letztens mit meiner Schwester, meine Schwester ist leidenschaftliche Bäckerin, aber privat halt. Und da habe ich sie gefragt, warum machst du denn keinen Beruf daraus? Meinte sie, habe ich irgendwann keinen Bock mehr zum Backen. Ja. So ist es zum Glück nicht, aber es war auf jeden Fall anstrengend. Vor allem, wenn du viel halt Ergebnisse überall siehst, dann hast du natürlich auch den Ansporn, für deine eigenen Ergebnisse zu sorgen. Und dann klappt vielleicht das mal nicht und das mal nicht und denkst du, warum, aber so ist es halt nun mal. Und das kriegt man schon hin. Also es macht weiterhin Spaß und
super. Ja, ey, cool. Ich würde sagen, wir haben die halbe Stunde auch schon gesprengt hier. das ist immer so grob das, was ich anpeile. Ich habe mich tatsächlich sehr gefreut, irgendwie heute mit euch zu quatschen.
Ja, wir uns auch. Es hat echt Spaß gemacht.
Ja, und ich muss auch zugeben, eure Platte hat mich so ein bisschen überrascht. So, also, ne, weil du hast mir ja erst, ich glaube, du hast mir schon mal irgendwann den Link geschickt, dann habe ich aber das Passwort verbaselt.
Oder ich habe es vergessen, dir zu schicken.
Das kann auch sein, ja.
Wir wissen es nicht.
Und von daher habe ich so richtig reinhören können, ja, erst seit so ein paar Tagen. Und ja, tatsächlich, weil normalerweise ist es nicht immer so, also dieser Sound nicht immer meine Musik, aber in dem Fall hat mich das doch tatsächlich ziemlich gecatcht, muss ich sagen. Ich habe Bock drauf.
Vielen, so. Vielen Dank.
Von daher wünsche ich euch ganz, ganz viel Erfolg mit der Platte. Und ich würde sagen, ey, wir bleiben da dran. Ne? Also bei der nächsten, beim nächsten Album sprechen wir auf jeden Fall nochmal und gucken, wie es gelaufen ist alles.
Wir machen
das. Das ist eine sehr, sehr gute Idee.
Hervorragend. Alles klar, Jungs. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend in München. Und,
danke. Grüße zurück.
Geht man noch ins P1 oder wie das heißt? Nee, ne?
Ja, ich glaube, ich habe einen Okay. Wir gehen weiter ins Backstage.
Ja. Dann sieht man sich vielleicht da mal irgendwann.
Alles klar.
Okay, ciao.
Ciao.
Ja, das war mein Interview mit Machete Dance Club.
Machete Dance Club.
Ja.
Ich würde jetzt das fragen können, ob die schmieden können. Vielleicht kannst du das noch nachholen, bitte.
Ja, ich bin mir sicher, die hören das so. Und dann, also Jungs, wenn ihr das gehört habt, so dann einfach mal kurze Nachricht an mich. Das würde mich echt interessieren, ob da ein Hobbyschmied bei euch in der Band ist und ob er sich mal bei so einer Reality-Dings anmelden würde. Nur für mich. Ich würde das echt mal gerne sehen. Ich google gleich mal, ob die Macheten gemacht haben. Nee, das interessiert mich jetzt.
Und los.
Ja. Ey, Britt, ich würde sagen, für die News verweise ich, wie gesagt, noch einmal auf die Radioshow. Und ich glaube, nächste Woche bist du dann endlich mal wieder mit einem Interview dran, ne?
Ja, und ich kann jetzt schon mal anteasen, das ist mein Lieblingsinterview, was ich, glaube ich, in den letzten Jahren geführt habe.
Oh, warum?
Ja, weil der Interviewpartner sehr nett war. Wir haben uns richtig gut verstanden und es war so, als würden wir uns schon seit Jahren kennen.
Ach Mensch.
Ja.
Da wurde eine Freundschaft geboren. Also wenn sich das
mal gucken.
Mal gucken. Also wer sich anhören möchte, wie Freundschaften entstehen, so. Vielleicht wurde die auch bei der Geburt getrennt, man weiß es nicht.
Ja, da ist ein Altersunterschied auf jeden Fall, aber wer weiß.
Vielleicht war es eine lange Geburt, ich weiß
vielleicht
nicht.
Vielleicht war es eine vierjährige Geburt.
Eine sehr lange Geburt. Alles klar, dann hören wir uns schon nächste Woche wieder. Vielleicht.
Vielleicht, mal gucken.
Wahrscheinlich. Bestimmt. So, ja. Und dann hören wir dein Interview, da freue ich mich schon sehr drauf.
Ja.
Gut, mach's gut.
Bis dann.
Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.